Hallo, wir freuen uns, dass ihr in Principio eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereitet. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Ich bin Neutestamentlerin und mein Name ist Christel Köhler. Diesen Sonntag geht es um Einheit und Spaltung. Große Begriffe. Ein bisschen kleiner gepackt könnte man vielleicht sagen, es geht um die Beziehung zu Gott, also unsere Beziehung zu Gott. Es geht aber auch um zwischenmenschliche Beziehungen und um die Frage, was uns zusammenhält und was tatsächlich auch ein Trennungsgrund sein könnte. Es wird jetzt keine Beziehungsberatung durch die drei Texte hindurch geben, aber ihr werdet feststellen, irgendwie ist das Thema in verschiedenen Facetten wirklich in allen drei Texten spannend drin. Und da steigen wir doch direkt mal ein mit einem ganz bekannten Text aus dem Buch Genesis.
Tja, wir fangen vorne bei der Bibel an und eigentlich bei einer Geschichte, die wunderbar darstellt, wie Einheit sein könnte. Wir befinden uns im Garten Eden. Die Schöpfung ist wunderbar gemacht. Gott ist ganz nah bei den Menschen. Mann und Frau sind füreinander geschaffen, ergänzen sich, sind nicht alleine. Eigentlich eine wunderbare Einheit, aber das zerbricht. Eine zerbrechliche Einheit wird uns da geschildert. Denn in diesem Paradies gibt es ein Gebot, das ist, man darf nicht vom Baum der Erkenntnis essen.
Ich finde, dass dieses nicht mehr so ganz Zusammensein wirklich schön in diesem ersten Vers schon zum Ausdruck kommt. Gott, der Herr, ruft nach dem Menschen und spricht zu ihm: Wo bist du? Und dieses Wo bist du ist ja eine Suchbewegung. Wir kennen das auch als Kinderspiel, ne? Wo bist du? Und das bedeutet, man ist nicht am gleichen Ort, man tut nicht das Gleiche, man ist nicht irgendwie quasi gemeinsam unterwegs, so könnte man vielleicht sagen.
Du hast das Stichwort kindlich schon wunderbar genannt. Darum geht es nämlich auch ein bisschen. Nun, von der Schlange verführt, könnte man so sagen, haben die Menschen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Und die Erkenntnis von Gut und Böse ist im Alten Testament der Übergang von der Naivität eines Kindes hin zu einem erwachsenen Menschen. Und die Menschen verstecken sich nun, weil das Erste, was sie erkennen, ist, sie sind nackt. Sie schämen sich vor Gott. Und nun ist auf einmal in dieser Einheit eine Distanz erzeugt. Und Gott, der allwissende Gott, fragt nun, wo bist du denn? Und der Mensch, der sich versteckt, fängt an, sich zu rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung zeigt uns, sie führt in eine noch weitere Distanz.
Der Mensch, an dieser Stelle ist damit der Mann gemeint, rechtfertigt sich nämlich nicht nur, ich bin weggelaufen oder ich habe mich distanziert, weil ich nackt bin, also aufgrund dieser Erkenntnis, ich habe mich versteckt, sondern Gott fragt danach, woher weißt du denn überhaupt, dass du nackt bist? Also woher merkst du plötzlich, dass es eine Differenz gibt?
Diese Frage ist wunderbar gemacht. Gott ist der Fragende, der Hinweisende, der sozusagen den Menschen erstmal dahin führen muss, damit er versteht, was er falsch gemacht hat. Weil die eigentliche Antwort wäre gewesen, ja, oioioi, ich habe vom Baum der Erkenntnis gegessen, das war anscheinend ein Fehler. Nein, darauf bezieht sich der Mensch erstmal gar nicht. Und dann fragt Gott nach, ja, aber warte mal, woher weißt du denn, dass du nackt bist? Warum versteckst du dich denn? Was soll das denn alles? Und dann dämmert es dem Menschen, ui, ich habe das Gebot übertreten.
Vielleicht bringe ich das mal ins Wort in Vers 12. Da heißt es dann, als Gott gefragt hat, also hast du etwa von diesem Baum gegessen? Dann heißt es, der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. So habe ich gegessen.
Ja, ist doch wunderbar. Man kann sich das richtig plastisch vorstellen. Der Mensch steht vor Gott und zeigt mit dem Zeigefinger erstmal auf die Frau, nach dem Motto, sie hat mir den Apfel gegeben. Und wenn man darüber nachdenkt, du hast mir die Frau gegeben. Ich bin komplett unschuldig, ihr beide seid schuld.
Man würde das in der Erzähltheorie so ein dramatisches Dreieck quasi nennen und genauso kann man sich das bildlich vorstellen. Also der Mensch, der Mann weist von A nach B, sieht sich irgendwie aus Versehen darin verstrickt. Ganz so einfach ist es aber natürlich nicht.
Er übernimmt also keine Verantwortung. Und jetzt hat man die große Hoffnung, dass die Frau die Stimme der Vernunft ist und doch vielleicht Verantwortung übernimmt. Aber auch das passiert nicht.
Das mit dem ich übernehme keine Verantwortung. So, da würde ich so ein ganz kleines Fragezeichen noch dran machen, denn ich habe das Ende von Vers 12 mit dem So habe ich gegessen, doch zumindest als eine kleine Erkenntnis schon sehen, naja gut, also ja, die Frau, die du mir beigesellt hast, die hat mir was gegeben, aber am Ende musste ich ja selber essen, die hat es mir ja nicht reingedreut, sondern irgendwie merkt der Mensch schon, er war schon auch selber aktiv in der Situation.
Da machst du ja eine Ehrenrettung auf. Aber die Betonung liegt meiner Leseart nach entsprechend ja darauf, dass durch das Geben der Frau das Essen angeregt wurde. Also natürlich ist den Menschen bewusst nach der Erzählung, dass sie dieses Gebot übertreten haben und gegessen haben. Aber die Linie, und das ist wichtig, führt doch erstmal mit dem Zeigefinger hin zu der Frau. Er übernimmt nicht die Verantwortung. Er wird sich, vielleicht ist das der Punkt, wo wir uns dann treffen, der Mensch ist sich bewusst seines Fehlers. Und das ist auch der wichtige Knackpunkt. Er ist sich bewusst seines Fehlers, aber für den Fehler übernimmt er nicht die Verantwortung.
Ich weiß nicht, wie dieses So, was wir in der Einheitsübersetzung da haben, tatsächlich grammatikalisch angeschlossen ist, ob das irgendwie quasi als Folgesatz eigentlich gedacht ist, weil dann ist es tatsächlich nämlich genauso eine Mischung, von der wir gerade sprechen. Also weil all das passiert ist, ist die Folge, im Sinne von ich bin da reingeschlittert, aber ich habe eben trotzdem auch was getan. Denn dieses So habe ich gegessen, wird ja wörtlich nochmal wiederholt, jetzt einen Vers später, als Gott zur Frau sagt, was hast du denn getan? Und die Frau sagt, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Also wieder, es ist die Folge dessen, was jemand anders getan hat.
In der Folge der Verführung. Und auch da haben wir wieder dieselbe Prinzip. Die Frau ist sich bewusst dessen, dass sie das Gebot übertreten hat, gegessen hat, aber nicht der Schuld bewusst. Und hier ist auch besonders schön, sie sagt, die Schlange hat mich verführt. Vorher erfahren wir aber, dass im Gespräch zwischen der Schlange und der Frau die Frau erkannt hat, dass es gut ist, von diesem Baum zu essen. Was in der Erzählung super spannend ist, weil eigentlich hat die Frau ja noch keine Erkenntnis dessen, was gut und böse ist, aber an dem Punkt schon erkennt, dass es gut und böse ist. Aber der wichtige Punkt für uns ist wieder hier, sie übernimmt keine Verantwortung, sie rettet also nicht ihre Beziehung zu Gott, sondern versucht, Verantwortung von sich wegzuweisen und damit Distanz aufzubauen zu Gott und zu dem Schuldigen.
Jetzt kommen wir zum, im wahrsten Sinne des Wortes, Ende der Nahrungskette. Denn die Schlange, die irgendwie auch im Paradies nicht sprechen kann, anders als im Dschungelbuch, die hat jetzt keine Chance, nochmal irgendwas auf irgendwen zu schieben, sondern die hält her für das, was passiert ist, als erstes zumindest. Denn Gott spricht zu ihr, weil du das getan hast. Also es ist nicht mehr die Frage, warum hast du die Frau verführt, sondern weil du das getan hast.
Und wir wissen ja aus der Erzählung vorher, dass die Schlange sprechen kann. Gott hätte sie fragen können, warum hast du das gemacht? Aber der Erzähler erzählt uns nicht, dass Gott die Schlange fragt, weil, und das ist wichtig bei der Erzählung zu verstehen, dem Erzähler geht es nicht darum zu erklären, woher das Böse kommt. Also nicht zu verstehen, was ist die Motivation für das Böse, sondern es geht darum zu beschreiben, wie die Welt ist. Und die Welt ist so, dass im Endeffekt der Mensch, das ist ja die Pointe der ganzen Sache, der Mensch und die Frau, Mann und Frau, nicht mehr in der Einheit mit Gott im Paradies leben, sondern bestraft werden, so wie auch die Schlange, und aus dem Paradies entlassen werden, in eine Distanz geschickt werden zu Gott.
So endet dieser Text zwar nicht am Sonntag, es ist aber das, was wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Also nachdem die Schlange plötzlich auf den Bauch verbannt wird, muss Staub fressen, es wird eine Feindschaft gesetzt durch Gott, also eine Trennung gesetzt. Und wir wissen aber, dass nur wenige Verse später es auch eine Distanzierung zwischen den Menschen, dem Mensch und der Frau geben wird, beide ja namenlos, denn sie werden aus dem Paradies, wie du gesagt hast, vertrieben. Und damit taucht das erste Mal so eine Trennung der Welten, wie man vielleicht sagen könnte, oder wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, auf. Denn es gibt eine Welt, nämlich einen Ort außerhalb des Paradieses, dieses Grundzustands des In-Gemeinschaftseins mit Gott. Und gleichzeitig ist es aber so, und das ist eigentlich das total Spannende an dieser Gesamtgeschichte, es gibt die Distanz, aber es ist ja kein trennendes Urteil, was gefällt wird. Die Menschen, Mann und Frau, bleiben ja trotzdem mit Gott verbunden. Gott kündigt nicht die Beziehung zu ihnen auf. Er verweist sie quasi nur dieses Ortes und setzt sie in eine Distanz, damit sie sich in der Distanz neu, könnte man vielleicht sagen, bewähren und sie aus dieser Distanz heraus schauen müssen, wie sie denn diese Verbundenheit aufrechterhalten und nicht in eine endgültige Trennung verfallen.
Und jetzt gucken wir nochmal ganz genau in den Text, weil ich eine Pointe noch machen möchte. Und dann gehen wir darüber in die zweite Lesung. Die Pointe ist hier nämlich, ich habe ja vorhin gesagt, die Erkenntnis von Gut und Böse ist nach dem Rauswurf aus dem Garten von Eden die Möglichkeit, wieder zu Gott zurückzufinden, diese Distanz wieder zu überbrücken. Und hier ist etwas ganz Interessantes erzählt, weil ich hatte ja vorhin auch gesagt, die Erkenntnis von Gut und Böse macht den Menschen nun erwachsen. Und auf die Frage, wo bist du? Da sagt der Mensch, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht. Und die Weisheitsliteratur lehrt uns im Alten Testament, dass die Furcht der Beginn der Erkenntnis ist. Die Furcht ist der Rückweg. Also da könnte man ganz pointiert sagen, wenn man möchte, der Rückweg zu Gott, die Überbrückung der Distanz, fängt schon an, bevor die Distanz wirklich umgesetzt ist, also mitten in der Distanzierung.
Gut, jetzt springen wir aber wirklich mal in die zweite Lesung hinein. Also wir stellen fest, es gibt irgendwie die Trennung von der Welt, dem, wo man nicht in diesem ursprünglich paradiesischen Zustand lebt, und im Sinne von einer äußeren Welt. Und es gibt aber eine innere Welt der Gottesbeziehung, die ja unter anderem durch den am Anfang eingehauchten Atem besteht. Und diese Frage, wie das denn zusammenkommt, die ist für unseren lieben Freund Paulus, wie wir wissen, auch immer wieder eine grundlegende Frage. Und wir springen jetzt hinein in den zweiten Korintherbrief, ganz nah an das, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
Und wir springen mal direkt in den Text rein. Eben hatten wir uns eine große Welt vorgestellt, den Garten Eden, aus der es nun hinausging, aus der Gottesbeziehung hinaus. Und jetzt erklingt in der zweiten Lesung dieser wunderbare Vers von Paulus: Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird für Tag erneuert.
Wunderbar, oder? Also tatsächlich, dieser äußere Mensch ist ja der Mensch, der gekennzeichnet ist durch das in der Welt sein, der leiblich ist, der in Bedrängnis geraten kann, der Herausforderungen erlebt, der auch wirklich körperlich an seine Grenzen kommt. Das haben wir letzte Woche ja auch gehört. Und der innere ist der, der in seinem Herzen, in seiner Seele, in seinem Geist mit dem Glauben eben mit Gott verbunden ist. Und Paulus sagt, naja, also es kann noch so viel Welt mich bedrängen und bedrohen, aufreiben, ist ja auch ein schönes Wort. Das, was mich mit Gott verbindet, das sorgt für so eine Non-Stop-Batterie in mir, wie so ein kleiner Dauerakku. Das hält nämlich mich immer wieder jeden Tag frisch, so könnte man das mit dem Erneuertwerden ja übersetzen.
Genau, also sozusagen eine Einheit im Menschen gegeben mit Gott, wie du sagst, ein Motor, der es schafft, den Menschen durch diese Geschichte und seine Äußerlichkeit und das Leiden der Äußerlichkeit oder wie es hier heißt, die gegenwärtige Not hindurchzutreiben. Und das erzählt Paulus oder sagt Paulus auch auf dem Hintergrund der Beziehung mit der Gemeinde zu Korinth.
Wir erleben ja an der Stelle in diesem gesamten Korintherbrief, auch in beiden Briefen, aber besonders im zweiten, dass es tatsächlich in dieser äußeren Welt in gewisser Weise zu einer Form auch der Vereinzelung kommt, zu einer Spaltung auch untereinander, zu Konflikten, zu Rückfragen. Und Paulus erlebt es nicht nur als etwas Globales, sondern erlebt es sehr persönlich. Er erlebt, dass er als Apostel in diese Gemeinde hineingewirkt hat und diese Gemeinde aber eine Distanz zu ihm aufbaut. Es gibt also eine Form der Distanziertheit, keine endgültige Trennung, aber doch die Frage danach, wie stark ist denn unsere Beziehung und worauf beruht sie denn? Und für Paulus ist natürlich wichtig, die Beziehung, die ist deswegen stark, weil in der Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde das gleiche erneuernde, der gleiche erneuernde Motor quasi ist, wie in ihm selbst drin.
Und das drückt sich aus in der gemeinsamen Hoffnung, die Paulus formuliert und der Gemeinde nochmal zuspricht. Das ist Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferweckt oder auferwecken wird. Das darauf angespielt auf die Einheit der Gemeinde und auch von Paulus hin zu Jesus und zu Gott. Und diese Einheit etabliert zugleich die Einheit der Gemeinde mit Paulus, wie er dann weiter sagt, und uns zusammen mit euch vor sich stellen wird.
Damit ist die Verbindung, die Paulus mit der Gemeinde aufbaut und die beiden erleben, wenn sie das, was sie trennt, was ja was Äußerliches ist, sind theologische Spitzfindigkeiten und so weiter und so fort, wenn sie das überwinden, dann wird diese Einheit nicht nur eine Einheit zwischen den beiden Parteien, Paulus und den Korinthern, sondern es wird eine Einheit mit Gott direkt. Also das heißt, der Kreis wird direkt größer gezogen, wenn diese erste Trennung überwunden wird, dann kommt es direkt in einen ganz großen und miteinander dann erlebbaren Rahmen hinein.
Und wenn Paulus in Vers 14, den ich eben zitiert hatte, darauf hinweist, dass man eine gemeinsame Basis hat und eine gemeinsame Zukunft, dann ist das durch und durch Hoffnung, die uns auch am Sonntag die zweite Lesung abschließen wird. Die Hoffnung, die Paulus uns allen nochmal zuspricht, ist auch wieder so gewissenerweise ein Bild nun nicht der Einheit und Spaltung, aber der Vergänglichkeit und der Ewigkeit und des Gemeinsamen, was erhofft wird. Da heißt es, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel.
Es gibt also, wenn das alles gut läuft und die Trennung weltlich auch überwunden ist und dieses Innere und das Äußere zusammenkommen, dann gibt es ein großes Ziel, ein großes Miteinander und dieses Miteinander ist dann nämlich nicht mehr zu trennen. Also in dem gibt es keine Trennung, es ist ein ewiges Haus und damit sind wir ja wieder eigentlich in diesem paradiesischen Zustand, wo die Trennung, die Distanzierung zwischen Gott und Mensch aufgehoben ist.
Und das ist sehr schön ausgedrückt in den Bildern, die benutzt werden. Zelt ist das Unstetige, das sich Bewegende, das Fortziehende, das Vergängliche. Und das ewige Haus ist das Festgebaute, das Grundsolide, auf dem man aufbauen kann, wo es dann eben nur noch diese komplette Einheit gibt. Das ist eigentlich ein schönes Bild und wir können unseren Podcast jetzt wunderbar aufhören hier. Aber im Evangelium hören wir jetzt noch, dass es ein Kriterium gibt, dass jede Einheit endgültig zerbrechen lässt.
Tada, da muss die Neutestamentlerin leider den Spaßverderber spielen. Denn in Vers 29 im Sonntagsevangelium, wir sind in Markus Kapitel 3, heißt es, wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Das klingt jetzt nicht so nach, so ganz in die Trennung kommt man nicht herein.
Da ist kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ein klares Kriterium ausgesprochen, was auch erzähltechnisch uns auf eine sehr interessante Art und Weise dargelegt wird. Weil auch hier gibt es ein Innen und Außen und eine Einheit und Spaltung, die wir am Sonntag erzählt bekommen, auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits hören wir am Anfang erstmal wieder davon, wir sind ja am Anfang vom Markus-Evangelium, dass die Botschaft Jesu unglaublich erfolgreich ist. Die Massen kommen zu ihm. Aber es gibt Leute, denen gefällt das nicht ganz so gut. Und da geht es in den Inner Circle sogar. Die Familie von Jesus tritt auf, so nach dem Motto, wow, der ist aber von Sinnen, den holen wir mal schnell zurück von der Bühne, da wird hier ganz schön peinlich mit dem.
Ich finde großartig, dass direkt zu Beginn des Evangeliums, das, was wir jetzt eben auch erzählt haben, schon sofort in den Begriffen deutlich wird. Das heißt eben, Jesus geht wieder in ein Haus und es kommen so viele Menschen, also im Prinzip eine riesige Menge, sprich auch Namenlose und Fremde am Ende ja auch. Die kommen zusammen und dann als seine Angehörigen und wörtlich heißt es als die Seinigen, also die, die zu ihm gehören. Es gibt also die Fremden und die zu ihm gehören, das heißt also die mit ihm in einer Verbindung sind. Die Distanzierten und die bei ihm Seienden. Und dass die genau eigentlich am Ende ihre Rollen tauschen, das ist die Pointe dieses Evangeliumstextes, der zugegeben aber relativ lang ist und die eine oder andere Biegung noch macht.
Aber es klingt schon etwas an bei der Familie, was ich eben zitiert hatte. Er ist von Sinnen. Man könnte alttestamentlich auch sagen, oh, der ist aber ein unreiner Geist, dem ihn unterwegs. Der ist von irgendwas besessen. Und das wird dann zugespitzt sogar von den Schriftgelehrten, die nun extra aus Jerusalem kommen, um mal zu gucken, was denn da los ist. Und die kommen mit der Maßgabe, er ist vom Beelzebub besessen. Kurzum, da wirkt nicht Gott, sondern da wirkt der Teufel in ihm, weil der treibt andere Teufel aus. Und jetzt wendet sich Jesus genau diesen Leuten zu und erklärt denen erstmal, dass es eben nicht ein unreiner Geist ist, der in ihm wirkt, sondern der Heilige Geist.
Er zeigt eigentlich, dass, also er spricht in Gleichnissen, so heißt es hier, er sagt nämlich, wie kann denn der Satan den Satan austreiben und macht dann anhand von Bildern deutlich, dass also wenn quasi sich das eine gegen das andere erhebt, und zwar das, was zusammengehört, es eigentlich zu einer absoluten Trennung kommt. Also wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Das ist ein Erfahrungswert, den wir alle leider teilen. Wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben. Auch klar, in sich gespalten. Und dann, wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und das ist natürlich nochmal, da geht es tatsächlich um viele, die miteinander direkt in Beziehung treten und strugglen. Und auch das kann tatsächlich nicht irgendwie gelingen, wenn in dieser Familie Spaltung ist und eben keine Einheit herrscht. Und das ist dann der Punkt, der so diesen roten Faden auch mit durch den Evangeliumstext bildet. was ist denn Familie und was ist denn Spaltung?
Warum macht er das aber erstmal? Wenn wir ganz kurz erklären, die Logik ist, er sagt erstmal, natürlich kann der Teufel nicht die Dämonen austreiben, das wäre ja Spaltung im eigenen Reich. Nein, ein Mächtiger kann den Starken überwältigen. Mächtig ist natürlich der, der auf Seiten Gottes ist und so auftritt. Deshalb weist er also die Schriftgelehrten zurück und sagt, was ihr sagt, kann gar nicht stimmen. Hier muss Gott doch wirken. Hier kann kein unreiner Geist wirken, sondern der Heilige Geist.
Er sagt tatsächlich, also es braucht den Starken und wenn nicht zuerst den Starken fesselt, also den, der da drin ist, erst dann kann er sein Haus plündern. Also es braucht jemanden, der übermächtig ist oder deutlich mächtiger ist, um überhaupt Schaden anrichten zu können oder an der Stelle natürlich, wenn wir auf Jesus blicken, Gutes tun zu können, weil das Böse ausgetrieben.
Genau im Anschluss daran kommt dieser Satz, den du einleitend zitiert hast. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung. Dieses knallharte Urteil, und das wird zurückgeführt auf das, was schon mehrmals angeklungen ist. Sie nämlich, die Schriftgelehrten, hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist.
Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken oder das bisherige Geschehen im Evangelium uns auch vor Augen führen, dann setzt es ja machtvoll ein, im wahrsten Sinne des Wortes, am Anfang, wo Jesus tatsächlich mit Vollmacht auftritt. Und da wird schon klar, er hat diese Vollmacht vom Geist Gottes. Er tritt im Geist Gottes auf. Und diese Frage, was ist das denn eigentlich für ein Geist, der ihn hier bemächtigt und befähigt, das ist der Diskussionspunkt. Und Jesus sagt eben, es kann nur den mächtigsten aller Geister quasi sein, der irgendwie hier auch Dämonen austreibt. Und das ist natürlich der Geist Gottes. Und wer aber sich dem verweigert, wer nicht glaubt, dass dieser Geist Gottes das Wirkmächtigste ist, was es gibt, der hat tatsächlich auf ewig Mist gebaut.
Hat auf ewig Mist gebaut, so schön gesagt. Der Punkt ist ja, weil im Endeffekt, dann entscheidet man sich gegen Gott. Das ist das Urteil hier. Also dieses, wer aber den Heiligen Geist lästert, das hört sich jetzt ein bisschen theologisch an, nach Exkommunikation und sowas, aber Tachlis steht hier, die Person wendet sich gegen Gott. Wer also sagt, in Jesus Christus ist der Teufel unterwegs, wer also sagt, ich verteufle Jesus, das ist auch für uns klarsichtig, der lästert Gott und der verabschiedet sich von Gott, der trennt sich von Gott und wer sich von Gott trennt, ist eben nicht mehr in der lebensspendenden Einheit mit Gott.
So wird dann auch der durchaus, ja, kantige letzte Satz des Evangeliums deutlich. Da heißt es dann nämlich, wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Heißt also, wer diesen Geist Gottes anerkennt und selbst daraus lebt, also sich von ihm auch beschenken lässt, sich immer wieder erneuern lässt, wie Paulus sagen würde, wer also so ist und lebt, wer so glaubt, der ist Bruder, Schwester, Mutter. Das sind die, mit denen ich in Verbindung und Einheit bin, von denen ich mich nicht trennen lasse. Und das wird eben ein bisschen pikant, weil die dritte Szene im Evangelium eben ja ein Gegenüber seiner wirklichen Familie und Jesus eben beinhaltet und dann dieser deutliche Satz fällt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und es sind eben nicht die, mit denen er verwandt ist, sondern es sind die, die den Willen Gottes tun.
Wunderbar gewendet, auch für uns können wir verstehen, dass wir die Familie Jesu sind. Weil er sagt ja deutlich, die, die bei mir sind, die sich bei mir versammeln, mit denen bilde ich eine Einheit, mit denen bilde ich die engste Verbindung, die es gibt, die Verbindung einer Familie.
Was ich hier spannend finde, das ist vielleicht auch schon ein Abschließend zum Evangelium, es ist ja nicht gesagt, und das wissen wir auch aus dem weiteren Fortschreiten des Evangeliums, dass seine Mutter vor allen Dingen und seine Brüder, die ja nicht mehr so erwähnt werden, aber dass die am Ende nicht den Willen Gottes tun. Gerade bei Maria ist es ja genau so, dass sie es tut. Sie bleibt bei ihrem Sohn und so weiter und so fort. Das heißt, es ist hier eine Bestandsaufnahme, es ist auch ein Kriterium, das Jesus benennt, aber es ist nicht der Urteilsspruch an der Stelle gegen seine eigene Familie. Also, auch wenn es ein hartes Wort ist, aber es ist im Prinzip, naja, auch die werden zeigen müssen, ob sie auf der Seite des Geistes Gottes stehen oder sich ihm verweigern.
Das ist schön, dass du darauf hinweist. Wir lernen ja bei Maria dann sozusagen einen Sinneswandel. Hier in dem Text, den wir am Sonntag hören, geht die Familie erstmal los mit der Maßgabe, er ist von Sinnen. Sie wollen ihn also von seinem Weg abbringen, von seinem Auftreten abbringen. Und nachher begegnen wir den Evangelien einer Maria, die den Weg mit Jesus Christus bis zum Kreuz geht. Und diesen Weg eben nach dem Willen Gottes, versteht es jetzt zu viel gesagt, aber abschreitet und ihm nachfolgt.
Und die ja auch am Anfang schon, zumindest wenn man die anderen Evangelien mit der wirklichen Kindheitserzählung in den Blick nimmt, ja gerade durch ihr Ja, also durch ihre Bekundung in den Willen Gottes einzustimmen, die ganze Geschichte erst ins Rollen gebracht hat.
Man muss wahrnehmen bei aller Marienfrömmigkeit, dass die Evangelien Maria doch sehr vielfältig in verschiedenen Bildern darstellen, weil sie eben die Mutter des Sohnes Gottes ist. Und dazu gehört dann auch so ein Spitzensatz, mit dem wir gerade aufgehört haben, wo dann den Gläubigen zugesprochen ist, wer den Willen Gottes tut, der ist nicht nur Bruder und Schwester. Wir reden uns alle als Brüder und Schwestern an. Nein, der Text sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist für mich nicht nur Bruder und Schwester, sondern auch Mutter.
Ein gutes Schlusswort vielleicht. Wir haben uns in drei Texte jetzt eingelesen, haben miteinander uns da durchgehangelt und zumindest hoffe ich, konntet ihr auch gut unsere Linie nachvollziehen, die wir gefunden haben. Dass es eben in diesen drei Texten immer um dieses changierende Verhältnis zwischen Einheit und Trennung geht, dass es um die Frage nach Distanz zwischen Gott und Mensch, aber auch um die Distanz zwischen uns Menschen untereinander geht und dass es eine Form der Trennung und Distanz gibt, die immer wieder aufzuheben ist und dass es eine gibt, so wie das Evangelium uns deutlich macht, die eben nicht aufzuheben ist, nämlich die, die den Geist Gottes leugnet.
Beziehungsweise damit eine klare Trennung zu Gott eingeht. Und das ist vielleicht auch das Einfallstor für meinen Vers, den ich mitnehmen möchte, der vielleicht nicht so ganz auf unserer Linie liegt, aber den ich umso bemerkenswerter finde. Denn im Evangelium, haben wir kurz schon drauf angesprochen, gibt es diesen Vers 27. Da geht es eben genau darum, die Frage, ist nun Jesus jemand, der Kraft des Teufels wirkt oder nicht? Und da heißt es kann aber auch keiner in das Haus der Starken eindringen, um ihn den Hausrat zu rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. So, das ist ein wunderbares Bild natürlich. Wenn man es jetzt mal zu Ende denkt, wer ist denn der hier, der stärker auftritt und den Starken fesselt? Das ist Jesus, der den Teufel besiegt. Also haben wir ein Bild hier in den Jesusworten, wo Jesus selbst als ein Räuber auftritt. Ich bin ja ein Freund von vielfältigen, durchzudenkenden Gottesbildern. Und hier haben wir einen Jesus, der auftritt als Räuber, sein Haus plündert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt von mir. Aber ich finde es wunderbar, dieses Bild wahrzunehmen, um einfach aufzunehmen, dass hier dieses in die Welt reinkommen Jesu als ein Hausraub dargestellt wird. Das finde ich so schön, dass sich das lohnt mitzunehmen.
Ich habe jetzt auf jeden Fall das Bild von Gott als Räuber Hotzenplotz eine Woche lang im Kopf. Vielen Dank, lieber Till. Ich lege ein nicht ganz so bildhaftes noch dazu, was mich, glaube ich, trotzdem auch durch diese Woche begleiten wird. Und ich sage es ganz banal, es hängt vielleicht auch an meiner aktuellen Verfasstheit. Denn für mich ist wirklich der Vers 16 aus dem zweiten Korintherbrief, den wir auch vorgelesen haben, um daran den Text aufzumachen, ganz entscheidend. Das heißt, darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der innere wird Tag für Tag erneuert. Es ist der ganz persönliche, aber auch sicher auf viele andere Menschen wirklich zutreffende Wunsch, dass uns das wirklich immer wieder geschenkt wird und dass es immer wieder erlebbar ist, dass also all das, was uns von außen bedrängt, manchmal ist es ja das, was wir als bedrängend erleben, manchmal sind es aber auch wirklich harte Fakten, die uns bedrängen, wie Armut oder Ähnliches, dass das nicht nur zu einer Aufreibung führt und einem auch sich abarbeiten müssen daran, sondern dass es etwas gibt in uns drin, in jedem von uns, was uns Stabilität gibt und was uns auch den Mut gibt, jeden Tag wirklich wieder neu zu starten und mit mal mehr, mal weniger Energie, aber eben Energie den Tag anzugehen.
Wunderbar. Herzlichen Dank für deinen Gedanken. Und euch verweise ich jetzt unten in die Shownotes. Da findet ihr nämlich nicht nur die Bibeltexte samt den Links zu unseren Kommentierungen, sondern auch wie gewohnt einen Link rüber auf Facebook, wo wir uns super freuen würden, wenn ihr mit uns und allen anderen eure Bibelverse und eure Gedanken dazu teilen würdet.
Wie immer wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.